Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Ich hatte vor zwei Jahren hatte ich das Privileg, eine Reise nach Brasilien zu machen, und zwar in den Nordosten von Brasilien. Das ist eine Gegend, die sehr durch Wüste geprägt ist. Man fährt dann vom Landesinneren, wo noch so ein grüner Gürtel ist, fährt man dann über viele Stunden ganz langsam in die Wüste hinein, und es wird wirklich immer trockener. Es ist sehr spannend zu sehen, wie die ganze Vegetation, wie das ganze Klima sich nach und nach verändert. Und dann irgendwann ist man auf Straßen unterwegs, die mich so an die Route 66 in Amerika erinnern. Das ist, glaube ich, ziemlich ähnlich. Diese Straßen, die gehen gefühlte 100 Kilometer einfach schnurgeradeaus und sind nur durch so ein paar Hügel, gewinnen die so ein wenig Kontur. Ansonsten geht das kilometerlang geradeaus, mitten durch die Wüste durch, links und rechts Sand, irgendwelche verdorrten Büsche, irgendwelche, ja, auch Tierskelette, die da schon mal rumliegen, oder es brennt mal ein kleiner Busch. Das ist surreal, das ist irgendwie ganz komisch, durch solche Wüstengegenden zu fahren. Vielleicht war der ein oder andere ja schon mal irgendwie in den USA unterwegs und kennt auch solche schnurgeraden Straßen mitten eben durch die Hitze durch. Straßen in der Wüste. Straßen sind Lebensadern, gerade für solche Regionen. Straßen verbinden Punkte miteinander, verbinden Städte miteinander, die sonst so gar nicht existieren könnten. Denn Städte in der Wüste sind selbstverständlich darauf angewiesen, dass Waren von A nach B kommen. Denn in der Wüste wächst nun mal nichts. Ja, in der Wüste gibt es eventuell noch nicht mehr genügend Wasser. Auch das habe ich ja in Brasilien erlebt, wie es ist, wenn man sich mit einer Kaffeetasse die Haare waschen muss und eben kein Wasser aus dem Wasserhahn herauskommt, schon gar nicht Trinkbares, und man das immer vorher einmal abkochen muss. Straßen sind für solche Orte lebensnotwendig, und ich glaube, wir können uns in unserem westeuropäischen Deutschland das gar nicht so vorstellen, was das bedeutet. Straßen waren aber schon immer wichtig. Gerade auch eben durch solche trockenen Regionen. Denken wir nur an die berühmte Seidenstraße. Welche Orte hat die Seidenstraße alle miteinander verbunden? Da wurden irgendwo in irgendwelchen entfernten Orten Stoffe gewebt, Seide gewebt, die wurde weiter transportiert bis nach Westeuropa. Und der Bauer in Westeuropa, der sie dann vielleicht irgendwann irgendwo abgenommen hat, oder der König, der hat überhaupt keine Vorstellung gehabt davon, wie es da aussieht, wo die Seide hergestellt worden ist. Das war für ihn nicht denkbar und auch nicht erschlossen für die Westeuropäer damals. Oder nehmen wir die Gewürzstraßen aus dem Jemen und Oman, die dann hochgekommen sind bis eben nach Jerusalem und weiter darüber hinaus. Und das erklärt auch, warum manches von diesen Sachen so teuer war, weil sie eben eine lange und auch gefährliche Reise hinter sich hatten. Straßen sind wichtig und verbinden Punkte miteinander. Und der Schreiber, der Jesaja unseres heutigen Textes, auch der hatte da schon eine Ahnung von, wie wichtig Straßen sind. Und das ist nämlich unser Predigttext heute, den wir uns miteinander anschauen, der Wochenspruch. Da heißt es in Jesaja 40, Vers 1 bis 3. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Da haben wir sie, die ebene Bahn. die Straße mitten durch die Wüste hindurch. Die spannende Frage ist, wer baut denn eigentlich diese Straße? Wer ebnet denn die Bahn, von der hier die Rede ist? Wir machen heute mal etwas anderes. Normalerweise fange ich jetzt an, den Text zu erklären. Ja, und gucke mal, was da so steht und was wir da so erfahren können von dem Text. Ich ziehe das Pferd heute mal von hinten auf. Nämlich von unserer Erfahrung. Und dann prüfen wir mal, ob unsere Erfahrung mit dem zusammenpasst, was da eigentlich im Text steht. Also genau andersrum. Ist eigentlich wahrscheinlich verboten, wenn man so in der Predigtlehre mal irgendwann im Studium war. Aber ich mache das heute mal und bin gespannt, was wir daraus finden werden. Und deshalb springe ich gleich ins Heute und frage mal ganz konkret, wer hat denn eigentlich den Weg Gottes zu mir gebahnt? Wer hat den Weg Gottes zu mir in mein Leben gebahnt? War ich es selbst? War es meine wundersame Entscheidung für Gott, die das so möglich gemacht hat aus dem Nichts? Ihr ahnt es schon, es ist eine rhetorische Frage. Ich möchte euch mit hineinnehmen in meine Geschichte und dann ein wenig gucken, wie es vielleicht bei euch gewesen ist. Gucken wir uns das doch mal an. Ich bin aufgewachsen in einer christlichen Familie. Mein Vater hat wiederum auch schon von Jesus gehört, von seinen Eltern. Die Familie Schütz hat also schon einen Opa quasi gehabt, also ich habe einen Opa gehabt, der schon mit Jesus unterwegs war. Der war auch schon Pastor, hat auch schon in Tabor studiert. Und wie ist der eigentlich zum Glauben gekommen? Naja, da müssen wir den Weg noch weiter zurückgehen und dann merken wir, mein Opa ist bei einer Evangelisation zum Glauben gekommen, Anfang des 20. Jahrhunderts, könnte man sagen. Und sein geistlicher Vater ist sein Patenonkel gewesen, der einer der Pioniere des deutschen EC-Verbandes war, der Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland ja quasi begonnen hat zu blühen. In Kassel, da wo heute noch die EC-Zentrale ist. Da müssen wir noch weiter zurückgehen. Dann merken wir, der EC ist aber ja nicht in Deutschland entstanden durch irgendwelche Menschen, die das ganz toll fanden, jetzt einfach mal einen Verein zu gründen, sondern der EC ist entstanden durch eine Bewegung, die es schon wo gab? In den USA. Und dort heißen sie anders, dort heißen sie Christian Endeavor. Und wer hat das gegründet? Oh, jetzt kommt eine EC-Frage. Ich bin ja ein alter ECler, ja? Wisst ihr noch, wer den EC gegründet hat? Na, da wird's dunkel, ne? Das war der Francis Clark, ein Pfarrer in den USA. So, das ist quasi die Gründungsfigur des EC, also weltweiten EC-Verbandes. Bis heute ein hochaktiver Jugendverband, in dem ich ja auch mal gearbeitet habe. Nun hat der EC in den USA sich aber ja auch nicht einfach aus sich heraus gegründet, weil der Francis Clark irgendwie ganz besonders toller war und irgendwie mal was starten wollte, sondern auch der steht in einer langen Reihe. Auch der hat Eltern gehabt, die, also in dem Fall hatte er Eltern, die auch schon mit Jesus unterwegs waren. Und wenn wir diese ganze Kette weiter zurückverfolgen, dann kommen wir irgendwann wahrscheinlich zur Reformation. Ja? Und irgendwann, wenn wir die Kette weiter zurückverfolgen, die Bühne ist nicht lang genug, ihr merkt das schon, dann kommen wir irgendwo zu den Kirchenvätern des 3. und 4. Jahrhunderts. Und dann, wenn man sich mit denen mal beschäftigt, dann sind wir irgendwann bei den Jüngern. Bei den Menschen, die Jesus selbst gekannt haben. Und dann sind wir bei Jesus selbst. Wer hat eigentlich Jesus nochmal gesendet Es war Gott, wie mich der Vater gesandt hat. Gott selbst hat den Sohn gesandt. Das Gleiche könnte ich jetzt auch mit der Geschichte meiner Mutter machen. Meine Mutter ist auch in einem christlichen Haushalt groß geworden. Meine Oma habe ich noch als eine sehr treue Beterin in meinem inneren Auge. Und die wiederum hat eine Schwiegermutter gehabt, die gottesfürchtig war und die mit ihrem Mann Gott gesucht hat. Und dieser Mann ist damals im Zuge der Industrialisierung regelmäßig ins Ruhrgebiet gepilgert, war eigentlich Bauer im Westerwald, ist regelmäßig ins Ruhrgebiet gepilgert und hat dort Arbeit gehabt, ne, im Winter vor allem, wenn man auf dem Land nichts verdienen konnte, hat er in den Bergwerken gearbeitet und in der Industrie und hat dort bei einer Evangelisation in Duisburg-Walsum Jesus kennengelernt. Und auch diese Geschichte könnten wir wieder weiter zurückverfolgen bis in vorreformatorische Zeiten, bis hin zu Jesus, das, was ich gerade mit der Linie meines Vaters gemacht habe. Vielleicht war es bei dir ganz anders. Vielleicht waren es bei dir nicht deine Eltern, die dir von Jesus erzählt haben. Vielleicht war es bei dir jemand, der dir ein Buch geschenkt hat, das von Jesus erzählt hat, der dir eine Bibel geschenkt hat, in der du gelesen hast. Und dann war aber auch diese Person nicht das erste Glied in der Kette, sondern war auch in einer langen Reihe von Menschen, die schon von Jesus begeistert waren. Wesentliches, nein, nicht Wesentliches, das Wesentliche, das Wichtigste überhaupt, geschieht an mir. Es ist passiv. Ich werde mit in eine Geschichte hineingenommen. Niemand hier in diesem Raum, niemand, noch keine Kirche und auch keine Gemeinde der Welt, kann von sich aus einfach entscheiden, wir verkünden jetzt das Evangelium. Es sei denn, sie haben vorher davon gehört. Es sei denn, es wurde ihnen vorher erzählt. Wir stehen nie am Anfang. Wir stehen immer in einer langen Kette, in einer langen Tradition, die vor uns hergeht. Ah, jetzt könnten wir sagen, Tradition, schwieriges Wort. Haben wir vielleicht manchmal auch Probleme mit Traditionen? Tradition ist niemals die Weitergabe, wie es so schön heißt im Sprichwort, von Asche, sondern Tradition ist die Weitergabe vom Feuer, von dem wir in der Bibel gehört haben, von dem uns berichtet worden ist in unserem Leben. Wir stehen immer in einer Kette von Menschen, die vor uns hergegangen sind. Wir sind niemals traditionslos und haben die Weltgeschichte neu erfunden. Schon gar nicht die Geschichte vom liebenden Gott, der uns über den Weg laufen will. Gott selbst hat an uns Menschen auslösend gehandelt. Er hat sich auf den Weg zu uns gemacht. Das erinnert mich an die Geschichte von der Jakobsleiter, in der wir ja im Alten Testament hören. Jakob, der sich verkracht hatte mit seinem Bruder Esau, fliehen musste, weil er Angst hatte vor ihm, und dann da liegt und eine Vision hat und der Himmel sich auftut und eine Leiter aus dem Himmel herabkommt und auf dieser Leiter wandern die Engel auf und ab. Gott selbst öffnet den Himmel für uns und lässt, um es sprichwörtlich zu sagen, um bildlich zu sagen, die Leiter herunter. Nicht wir haben eine Leiter hochgeschoben, er lässt die Leiter runter. Oder um es noch mit einem anderen Bild zu sagen, das mein Konfirmandenpastor geprägt hat, Gott lässt die Strickleiter runter. Habt ihr schon mal versucht, eine Strickleiter nach oben zu schieben? Funktioniert nicht, ne? Eine Strickleiter nach oben schieben, geht nicht. Eine Strickleiter muss von oben heruntergelassen werden. Das ist Gnade. Gott selbst bahnt sich den Weg zu uns. Und das, liebe Gemeinde, das korrespondiert mit dem Text, den wir gerade gelesen haben aus Jesaja. Jesaja sieht eine himmlische Vision. Jesaja darf einen Blick, wie so viele andere Propheten, in den Himmel tun und berichtet uns von dem, was er dort sieht. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Gott selbst spricht es. Und es ruft eine Stimme, eine himmlische Stimme. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Das ist ein himmlisches Geschehen. Es ist ein himmlisches Geschehen, dass Gott zu uns kommt. Das ist Advent. Daran denken wir im Advent, dass Gott sich selbst zu uns auf den Weg gemacht hat. Und nicht wir es sind, die da irgendwas Tolles gemacht haben, damit Gott sich endlich erbarmt. Es liegt nicht an unserem Knien und Selbstkasteiungen und ne, das, was Luther ja auch hatte, diese Selbstkasteiung, immer dieses, ich bin schuldig und ich weiß gar nicht mehr, wie bekomme ich einen gerechten Gott? Gott selbst hat uns gerecht gemacht. Es sind nicht unsere Taten und Werke. Es ist nicht das in sich verkümmert sein, in Schuldverstrickung und ich weiß gar nicht mehr wohin mit mir selbst, sondern es ist, dass Gott mir selbst begegnet ist und mich frei machen will. Er versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Er versöhnte die Welt mit sich selbst. Da haben wir keinen Anteil dran. Da können wir noch so fromm sein. Es ist bereits geschehen. Gott hat es bereits gemacht. Gott ist mir begegnet. Daran würden wir auch im Abendmahl denken. Er selbst möchte uns ja begegnen. Er möchte uns von innen heraus füllen. Mit allen Sinnen möchte er uns begegnen. Nicht nur am Kopf, sondern er möchte uns gut tun in uns drin. Deshalb trinken wir Wein, deshalb essen wir das Brot. Was für eine hohe, mehr als eine hohe Symbolkraft. Gott selbst möchte in uns Wohnung nehmen. Ich möchte euch an der Stelle, weil wir ja miteinander nicht Abendmahl feiern können und das auf der Ebene erleben können, möchte ich euch jetzt an einer anderen Stelle herausfordern. Ich möchte euch ein paar Minuten geben, 3 Minuten ungefähr, mal drüber nachzudenken, durch wen und wo ist Gott dir eigentlich in deinem Leben begegnet? Wie hat er sich den Weg zu dir gebahnt, in dein Leben hinein? Das ist bei jedem individuell. Und dann möchte ich dich, wenn du darüber nachgedacht hast, darum bitten, dass du Gott für diese Person dankst, die er dir über den Weg hat laufen lassen. Ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass wir uns erinnern, warum sitzen wir hier eigentlich? Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass uns das auch hilft in Momenten, wo wir uns vielleicht auch nicht ganz so nah an Gott dran fühlen. Das ist ein Schritt, den wir auf Gott zumachen können, indem wir uns erinnern. Dazu lädt uns die Bibel ja auch immer wieder ein. Wie hat er sich den Weg zu dir gebahnt? Und dann danke Gott für diese Person. Und falls sie noch lebt, darfst du gerne auch für sie beten. 3 Minuten der Stille. Wir sind mit hineingenommen durch Gott selbst. Und nun schließt sich natürlich eine weitere Frage an. Für wen bist du der Wegbahner? Denn mit der Sendung Gottes erfolgt auch eine Sendung von uns. Also sagt Jesus ja selbst, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er ist zu uns gesandt, er ist dir begegnet an irgendeinem Punkt deiner Geschichte. Und nun ist das aber nicht in sich geschlossen, sondern es ist immer auch eine Öffnung. Mein Kettenglied ist nicht geschlossen, sondern es öffnet, um einen neuen Menschen, jemand anderes mit hineinzunehmen in diese hoffnungsvolle Geschichte der guten Nachricht. Und wer ist es, dem du begegnen kannst? Oder dem du schon seit Jahren begegnest? Für den du schon seit Jahren betest? Dann möchte ich dich ermutigen, bete weiter für ihn. Wir wissen manchmal nicht, was Gott am Ende eines Lebens tut. Da sind Menschen, die für diese Person gebetet haben, vielleicht schon lange beim Herrn. Gebt nicht auf. Hört nicht auf, für Menschen zu beten, die Jesus noch nicht kennen. Und vielleicht ergibt sich ja auch ein Gespräch. Stopp. Ein Gespräch, habe ich mal gelernt, ergibt sich nicht einfach. Das ist das Gleiche wie, wir müssten dann mal einen Termin machen. Wenn ich sowas sage zu jemandem, dann weiß ich werde keinen Termin machen. Das passiert nicht. Es passiert nicht einfach so, dass sich ein Termin in meinen Outlook-Kalender einschleicht. Das muss man schon aktiv gestalten. Wir müssten uns dann mal wieder treffen. Kennt ihr das? Wir müssten mal wieder miteinander telefonieren. Das passiert in der Regel selten. Das muss man sich schon vornehmen. Ich müsste mal wieder einen Geburtstagsanruf bei meinem Bruder oder sonst wem machen. Ist klar. Das ist eine Entscheidung, die ich fälle. Konjunktiv hilft selten weiter. Wo entscheidest du dich, mit jemandem ins Gespräch zu gehen? Ihm zu erzählen, ihm vielleicht einfach mal ein Gebet anzubieten. Und manchmal ergeben sich wunderbare Möglichkeiten. Ganz einfache. Vielleicht ist jemand kurz davor, das Land zu verlassen, weil er irgendwo im Ausland arbeiten muss. Man könnte für ihn beten und ihm das auch anbieten. Darf ich für dich beten? Habe ich schon gemacht. Ist immer auch für mich als Pastor sicherlich immer Überwindung. Ja, klar, immer. Aber ich habe es eigentlich noch nicht erlebt, dass jemand sagt so, was willst du denn? Gerade wenn persönliche Beziehung da ist, wird das in der Regel sehr dankbar angenommen. Und es ist meistens sehr berührend und bewegend. Lass dich auf dieses Gedankenspiel mal ein. Wo möchte Gott deinem Nächsten durch dich begegnen? In der nächsten Woche, in dieser Adventszeit, in einer Karte, die du schreibst? Das ist die Frage, die ich dir als Hausaufgabe mit auf den Weg gebe. In dem Wissen, dass Gott mir begegnet ist, dass ich sehr, sehr dankbar bin für die Menschen, die mir von ihm erzählt haben. Was wäre ich ohne diese Menschen? Es war ja nicht nur mein Vater oder meine Mutter, es waren auch noch viele andere Menschen, die mir von Jesus erzählt haben, die mir ein Licht waren auf meinem Weg. Was bin ich dankbar für diese Person? Was bin ich dankbar? Was bin ich dankbar, dass Gott sie mir geschenkt hat? Gnade sei mit euch von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen.